So, guten Morgen allen zusammen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Danke für die Einladung an die Gemeindeleitung. Und es ist schön, in Gegenwart Gottes zu sein. Wir sind dankbar für die Anbetung, für die Geschwister, die das geleitet haben. Die haben uns wunderbar mit diesem Lied einfach wieder erinnert an die Wirklichkeit Gottes, an so viele Sachen. Gott segne euch. So, meine Frage, ich möchte mit einer Illustration anfangen. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid krank und ihr habt Krebs. Natürlich, wir wollen uns das nicht vorstellen, aber lasst uns mal einfach so uns das mal vorstellen. Wir gehen zum Arzt und wir suchen erstmal einen Arzt und der sagt, oh, das ist nicht so schlimm. Da muss man nicht viel machen, einfach kann sich gesund ernähren und das ist ja auch gutartig, alles ist okay und so. Und dann natürlich sind wir froh, einerseits aber, wenn man Krebs hat, ist gut, dass man verschiedene Ärzte oder ein paar Meinungen fragt und dann gehen wir vielleicht zum nächsten Arzt. Und der nächste Arzt sagt uns ganz klar, hey, die Situation ist ganz schlimm, also du hast einen bösartigen Tumor. Und wenn du jetzt dich nicht operierst, wenn du keine Chemo machst und so weiter, es kann sein, dass dich dein Leben kostet. Also du kannst damit nur dein Leben bezahlen. Und natürlich, meine Frage wäre an euch, welche von den zwei Ärzten, welchem Rat würdet ihr folgen? Den ersten Arzt oder den zweiten? Ihr könnt antworten, wir können kommunizieren, ist gut. Bitte? Wieder noch? Ja, ich glaube, der Zweite. Also, ich glaube schon, natürlich, Gott heilt und ich glaube, dass Gott heilen kann und heute und unsere Gebete hört. Aber Gott hat auch den Menschen diese Weisheit gegeben und also es wird oft und auch die Medizin ist auch ein Segen von Gott, also so sehe ich das. Und es werden oft Fehler gemacht, es werden oft so alles verharmlost, aber ich selber würde den Zweiten hören, auch wenn es vielleicht er so knallhart mit mir ist. Aber ich möchte wirklich eine richtige Diagnose haben. Ich möchte nicht irgendwas, so dass mich jemand irgendwie betrügt in seiner Diagnose. Und möchte wirklich, wenn das mein Problem ist, dann möchte ich auch so behandeln können. Und das jetzt auf das Geistliche irgendwie rüberzubringen. Oft als Prediger ist das so, es ist einfach vielleicht zu predigen, Friede, Freude, Eierkuchen, dass alles schön ist, dass Gott ist gut, dass irgendwie Gott uns liebt. Und natürlich, es stimmt, Gott ist gut, Gott liebt uns. Aber es gibt auch natürlich, es ist wie mit diesem Arzt. Oft müssen wir wirklich als Prediger oft wirklich das Wort Gottes so predigen, wie es ist. Weil oft das Wort zeigt einfach, wo das Problem liegt in unserem Leben. Es zeigt mir, wo das Problem liegt. Und es zeigt oft den Zuhörer. Und also warum habe ich das mit dem Krebs und so? In dem geistlichen Sinne, Sünde ist so schlimm, eigentlich viel schlimmer als der Krebs. Die Sünde ist irgendwas, was die ganze Menschheit irgendwie beeinflusst hat. Und wenn der Engel kommt zu Maria und sagt, wie der Name Jesus sein wird, er sagte, er wird Jeshua genannt werden, also der Retter, und er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das war so der Dienst von Jesus. Und heute möchte ich wie können wir überwinden? Wie können wir Überwinder sein? Wie können wir die Sünde überwinden? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich habe euch gesagt, der Heil hat drei verschiedene Zeitformen. Die Vergangenheitform, das war Jesus, Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, wir sind vergeben. Das ist die Vergangenheitform des Heil. Die Gegenwartform, Jesus möchte, dass die Sünde keine Macht über uns hat. Und die Zukunftform, die Zukunftsperspektive ist, Jesus möchte uns von der Gegenwart, der wird uns von der Gegenwart der Sünde befreien. Wir sind nicht befreit, aber Jesus möchte uns jetzt in dieser Dimension, in dieser Gegenwartform, möchte uns wirklich Macht geben oder dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, dass wir die Sünde überwinden. Und Sünde aus dem Hebräischen heißt Lehachti Und es wird oft, also wortwörtlich übersetzt mit ein Fehler machen, ein Ziel verfehlen. Und interessanterweise, dass auch den griechischen Begriff für die Sünde, hamartia, dasselbe heißt, ein Ziel verfehlen. Ich habe euch hier diesen Tafel gebracht hier und das ist so, es hilft mir oft mit Bilder zu arbeiten und auch für mich selber. Ein Ziel zu verfehlen, das Ziel ist in der Mitte, das ist das Schwarze und diese Pfeile haben den Ziel nicht getroffen. Was habe ich, wenn ihr euch noch mal erinnert, letztes Mal oder im Herbst war das, ich habe über das höchste Ziel des Christens gepredigt. Wisst ihr, was das war noch? Werden wie Jesus, genau. Also die Sünde verhindert uns, wie Jesus zu werden. Das ist das höchste Ziel. Natürlich, es verhindert uns auch in andere Bereiche. Natürlich, wir können sagen, die Wille Gottes zu tun. Es verhindert uns in unserer Berufung und so weiter und so fort. Aber das höchste Ziel ist, wie Jesus zu werden als Christ. Und das macht die Sünde. Wir verfehlen diesem Ziel und das ist das Ziel Gottes für uns. Es wird oft natürlich die Sünde auch als in Verbindung mit Ungerechtigkeit, Unreinheit und Gesetzlosigkeit gebracht. Aber diese Begriffe, diese Hamartia und Lechachti, das sind mehr so die deutlichen Begriffe. Durch meine Sünde verfehle ich das Ziel, was Gott für mich hat. Und um wirklich dieses Problem der Sünde zu verstehen, müssen wir wirklich vom Anfang an zurück, also zu der Bibel. Und wir wissen von der Bibel, wir wissen, dass der Teufel, was wollte er? Am Anfang, wo er sich gegen Gott rebelliert hat. Was wollte er? Sei wie Gott, genau. Er wollte sein wie Gott, er wollte nicht mehr abhängig von Gott sein. Er wurde ja kreiert von Gott, er war einer der höchsten Archengels mit Michael und Gabriel. Er war wirklich so, nach Gott war er sozusagen einer der herrlichsten Engel in dem Himmel. Aber er wollte wie Gott sein. Er ist derjenige, der mit Sünde angefangen hat. Er ist von Jesus als der Vater der Sünde identifiziert. In Johannes 8,24. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was eure Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und die Vater derselben. Jesus identifiziert den Teufel als der Vater der Sünde. Also wir kennen auch, dass durch Luzifer, durch den Teufel, Sünde in unserem Universum reinkam. Und deswegen habe ich es so ein bisschen mit Krebs verglichen, weil Sünde ist das schlimmste Virus, was wirklich diesem Welt passiert ist. Wir haben ein Problem hier in der Welt. Die Menschen wollen unseren Planet retten und so weiter. Aber das ist alles ein Zerfall der Sünde. Das ist eine Folge der Sünde. Auch unser Planet, die wurde als perfekt gedacht. Und wir sagen, oh, wir haben sie zerstört. Das, natürlich, wir haben auch was beigetragen. Aber das ist alles so eine Folge der Sünde. Und interessanterweise, jetzt kommen wir zu uns, zu den Menschen. Wie wurde Adam und Eva verführt? Was hat der Satan zu denen gesagt oder die Schlange in dem Paradies? Was hat er gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Sehr gut, sehr gut. Wenn ihr von dem Baum isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann braucht ihr Gott nicht mehr. So wie ich, so nach dem Motto. Ihr werdet so wie Gott sein. Ihr könnt entscheiden, was gut und was böse ist. Ihr braucht nicht mehr Gott, dass er euch sagt, was gut und was böse ist. Aber das war sowas von betrügerisch und sowas von schlimm, weil wir, Adam und Eva, wurden ja nicht kreiert, unabhängig zu sein. Und dadurch kam der Tod, dadurch kam die Sünde in ihrem Leben und dadurch kam Zerstörung in ihrem Leben. Und diese Sünde war gegen Gott gerichtet. Natürlich, der Satan hat er gesehen, okay, die Folgen, die Konsequenzen seiner Sünde, aber er wollte wirklich jetzt, er war jetzt im Krieg mit Gott. Und er wollte die Menschenrasse zerstören, weil also natürlich, Gott hat das Universum kreiert, aber der Mensch ist das Höchste von Gottes Schöpfung. Und er hat gesagt, okay, dann strebe ich diesen Ziel zu zerstören. Und deswegen glauben die Juden zu Recht, dass nur Gott die Sünde vergeben kann. Weil es war sowas von schlimm. Die Sünde war ein Affront gegen Gott. Und deswegen haben sie ein Problem gehabt mit Jesus, wo er gesagt hat, deine Sünden sind vergeben, weil die Juden glaubten, nur Gott kann Sünden vergeben. Okay, man könnte sagen, dass das Ziel der Sünde ohne Auswirkung ist, den Menschen unabhängig zu machen, so nach dem Motto, ich wie Adam und Eva, ich entscheide, was richtig und falsch ist. Und ich brauche Gott nicht, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern ich kann dafür sorgen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also sozusagen eine Unabhängigkeit von Gott. Aber im Laufe der Geschichte hat man gesehen, dass der Plan der Sünde war eigentlich, also die Sünde war wirklich so, der Teufel durch die Sünde hat so gewirkt, den Menschen zu zerstören. Wir sind jetzt so tausende von Jahren von Menschheitsgeschichte und wir können sehen, was für einen Einfluss die Sünde hatte. Wir die ganzen Kriege und die ganzen Zerstörungen, was alles passiert ist hier in dieser Welt, es geht alles zurück zu der Sünde. Und wir erkennen auch, dass der Mensch wurde gemacht, wirklich in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben. Wir wurden nicht gemacht, so als einsame Insel zu leben. Wir brauchen Gott. Wir brauchen diese Abhängigkeit. So wurden wir erschaffen. Und durch diese Ungehorsam gegen Gott ist man ein Sklaven des Teufels. Man hat sich an den Teufel verkauft. Man hat sich an den Teufel verkauft. Der Teufel hat das gar nicht gesagt, natürlich. Aber und durch die Sünde wurde die Schlange irgendwie, hat den Menschen angekettet. Und ich nenne den Teufel den schlimmsten und den großen Sklaventreiber aller Zeiten. Und wir sagen heutzutage, wir leben nicht mehr in den Zeiten der Sklaverei, aber ich sag's euch und die Bibel sagt uns, die Menschheit, wenn man die Menschheit, die geistliche Realität für die Menschheit, die Einheitsübersetzung nennt das so, wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Also, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir mit dem geistlichen Augen das betrachten, das, was hier in dieser Welt, die Menschheit ist also durch die Ketten der Sünde als Sklaven gehalten, als Gefangene gehalten. Und natürlich, wenn ihr euch noch erinnert, letztes Mal habe ich über den Götzendienst gepredigt. Natürlich wirkt der Teufel durch diesen Götzen und hinter diesem Götzen steht Satan und die Dämonen. Ich habe euch auch letztes Mal gesagt, sag mir, was du anbetest und ich sage dir, was du bist. Also natürlich, es geht alles so ein bisschen, aber der Teufel wirkt so. Er wirkt so so hinter der Kulisse, dass wir gar nicht merken, dass er ist. Und die Götzen habe ich auch letztes Mal genannt, was sie alles sind. Genau, der Teufel hat die Menschheit in das Sklaverei durch die Ketten der Sünden oder hält die Menschheit in das Sklaverei durch die Ketten der Sünden. Aber jetzt die gute Nachricht. Jetzt habe ich euch so ein bisschen das mit der Ursprung der Sünde und aber natürlich das Evangelium ist die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass wir können aus dieser Ketten frei werden. Oder manche von uns natürlich, wir sind frei geworden durch Jesus. Lesen wir Römer 6, 15, 23. Römer ist eigentlich einer der hochstheologischen Buchen im Neuen Testament. Und interessanterweise, Schlachter hat so eine Überschrift über Römer 6 und er sagt, der Gläubige ist eins gemacht mit Christus, das ist die Überschrift, der Sünde gestorben und Gott leben in Christus. Das ist sehr schön, wenn ihr Zeit habt, lest den ganzen Kapitel heute, es ist richtig, also so viele Wahrheiten über die Sünde. Aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit und deswegen lese ich nur von 15. Wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nur unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt und ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber vom Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in dem Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zu Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder im Dienst der Gerechtigkeit zur Heilung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr damals? von den Dingen, die ihr euch jetzt schämt, ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei seid und Gott dienstbar geworden, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herr. Amen. Amen. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jeshua, also dieser Jeshua, was Rettung heißt, hat der Satan und die Sünde überwunden und uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Das ist die gute Nachricht für einen Christen, für einen, der... Die Bibel sagt uns hier in Römer 6, 6 und 7, der alte Mensch ist gestorben und die Sünde hat keine Macht über uns. Also wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann ist der alte Mensch gestorben, dieser alte Mensch gestorben und die Sünde hat keine Macht, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Kreuz, wie euch den Kreuz so vorstellt. Ich habe schon mal das geschildert. Viele Menschen nennen das Kreuz so das, was den Menschen Jesus angetan haben. Natürlich ist es auch Teil davon, was die Menschen damals Jesus angetan haben. Aber das Kreuz hieß viel mehr als das. Ich habe euch mal erzählt von diesen Märtyrern in dem Kolosseum. Sie sind reingegangen und die haben gesungen und so sind sie zum Tod gegangen. Jesus im Garten Gethsemane hat gebetet und hat dem Vater angefleht, bitte, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Warum? Warum war das diesen Kelch so schlimm? Warum waren die Nachfolger Jesus viel mutiger, würden wir sagen, als Jesus? Weil die Nachfolger Jesus haben nicht das durchgemacht, was Jesus durchgemacht hat. Am Kreuz hat Gott Jesus zur Sünde gemacht, hat die ganze Sünde der Menschheit auf ihm gesetzt. Er hat ihm den ganzen Zorn Gottes hat Jesus irgendwie zerstört am Kreuz. Es war sowas von schlimm. Wir können uns gar nicht vorstellen, er, der keine Sünde kannte, er musste wirklich selber zur Sünde gemacht worden. Und deswegen war es so schlimm und deswegen war diesen Preis so hoch, was Jesus zahlen musste. Aber nur so hat er uns zurückgekauft. Nur so konnte er wirklich den Preis bezahlen. Unsere Schuld, der Schuld aller Menschen, weil eine Schwester hat gebetet, dass Gott alle Menschen liebt. Natürlich, er hat wirklich die ganze Sünde auf sich genommen. Er hat die ganze Sünde der Menschheit auf sich genommen. Nur wenn wir unsere Sünde zusammen, das wäre ganz schlimm, nur das auf jemanden zu setzen. Stellt euch vor, die Sünde von Milliarden von Menschen, wirklich auf Jesus wurde das gesetzt. Das war sowas von schlimm. Und das hat Jesus gemacht, er hat den Preis bezahlt. Und durch den Glauben an Jesus sind wir befreit. Es passiert nicht automatisch. Der Preis ist bezahlt. Er hat alles gemacht, es ist vollbracht, hat er gesagt. Aber es passiert nicht automatisch. Nicht alle Menschen, ich muss was tun. Also es ist irgendwas, es gibt ein Geschenk da, es ist für mich da. Aber ich muss diesen Geschenk in Empfang nehmen, ich muss es aufmachen. Ich muss davon profitieren. Wenn ich das nicht profitiere, dann bleibt das einfach nur ein Geschenk, der für mich ist, aber den ich nicht in Gebrauch genommen habe. Es gibt durch den Glauben, Gott wird niemanden zwingen. Es wird niemand dort sein in dem Himmel und in den Himmel kommen, der, oh, wie bin ich hier gekommen? Nein, das wird niemand. Das werden nur Menschen sein, wirklich, die durch den Glauben Jesus angenommen haben und mit ihm leben. Der Taufe ist ein Bild unserer Begräbnis. Es ist das einzige Begräbnis, wo sich eigentlich die Menschen sich freuen. Die Taufe ist ein Bild unserer Begräbnis, dass wir mit Jesus sterben und natürlich dann mit ihm auferstehen. Das ist ein Begräbnis ohne Auferstehen. Das ist das Bild der Taufe. Und hier in Römer 6, wenn ihr ein bisschen davor liest, das zeigt Paulus ganz, ganz klar, dass wir mit Jesus gestorben sind. Wir mit Jesus gestorben, es ist mit ihm auferstanden. Er ist der Sünde gestorben. Ich lebe nicht mehr jetzt für die Sünde, ich lebe für die Gerechtigkeit, sagte Paulus. Aber natürlich, ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt uns die Bibel. Also, der Römer ist wirklich, betont so viel den Glauben. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Wir wissen, dass Luther hier das entdeckt hat, die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und aber es hat auch wirklich mit deiner Beziehung. Es hat nicht nur irgendwas, so eine philosophische Art zu glauben. Es hat, Glaube hat was mit tun. Glaube ohne Werke, sagt uns Jakobus, ist tot. Deswegen, Luther wollte das Jakobusbrief gar nicht übersetzen. Er sagte, dass dieser Brief ist so wie Stroh, hat er es genannt. Aber trotzdem hat er es übersetzt und dem Kanon reingebracht, weil er gemerkt hat, also da ist ja was über dem Glauben. Der Glaube ohne dem Werke ist tot. Und das wollte Gott, dass wir wissen, dass wir unserem Glauben müssen Werke folgen. Und ich habe es schon mal erwähnt in dem Predigen davor, und ich habe das so eine Bürde für diese Dimension, und zwar Neugeburt. Also wenn wir nicht von neu geboren werden, sagt uns die Bibel oder sagt Jesus zu Nikodemus, könnt ihr den Himmelreich gar nicht sehen. Wir können nicht hineinkommen in dem Himmelreich. Also Neugeburt ist wichtig. Also die Taufe ist ein Bild von das, was uns passiert ist. Es ist nicht, die Taufe ist nicht das Neugeburt. Das Neugeburt passiert durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Es passiert, es ist ein übernatürlicher Akt, der Gott in uns tut. Und es ist so wie, ich habe es mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Also Gott ist mein Schöpfer, aber bei der Neugeburt, Gott wird zu meinem Vater. Er ist nicht nur meinem Schöpfer, er ist auch meinem Vater. So wie ich meine Kinder erzeugt habe, so erzeugt uns Gott. So wie Jesus erzeugt wurde in Maria, es ist so ein bisschen ähnlich. Durch den Heiligen Geist wird in mir ein neuer Mensch, entsteht in mir ein neuer Mensch. Eine neue Kreatur. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Einen neuen Menschen. Paulus stresst sehr viel also diesen Begriff neuen Menschen, neuen Menschen. Das Alte ist vergangen, sehr Neues ist geworden. Weil wenn das, warum ist das so wichtig, diese Neugeburt? Wenn ich nicht von neu geboren worden bin, wenn ich diese neue Schöpfung nicht habe, wenn ich diese neue Kreatur nicht bin, ich kann gar nicht die Sünde überwinden. Ich gebe euch ein Beispiel, eine Illustration. Ein Apfel, was produziert ein Apfel? Äpfel, okay. Was produziert ein Kirschbaum? Was produziert ein wilden Apfel? Warum produziert er keine Kirschen? Es ist nicht in seiner Natur. Oder was produzieren also diese Gebüsche da draußen? Produzieren sie irgendwas? Irgendwelche Früchte? Warum nicht? Ich meine, wir können sie wirklich alles machen. Wir können so viel an ihnen tun und so einen Gärtner holen und wirklich der sie wirklich Sachen tut, so dass sie was produzieren. Würde es möglich sein? Es steht nicht in ihrer Natur, sowas zu produzieren. Wenn wir diese göttliche Natur nicht haben, wenn wir nicht von neu geboren sind, dann können wir nicht die Sünde überwinden. Nur ein Gerechter kann in Gerechtigkeit leben. Ein Sünder produziert automatisch Sünde. Das ist Teil unserer Natur. Ich sage es immer, also ich habe oft in meinem Leben zurückgeblickt und die Sachen, die ich früher gemacht habe. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, ich habe das Metamorphose genannt. Und dieses Gedicht habe ich reflektiert über diese alte Viorel. Ich habe gesagt, da habe ich gemerkt, da ist irgendwas passiert, so als wäre ich gestorben. Früher waren Sachen, wo ich wollte. Ich wollte Sachen tun, weil ich bin in eine christliche Familie aufgewachsen, aber ich konnte es nicht. Ich bin immer wieder in der Sünde gefallen, immer wieder Sünde getan. Aber dann, wo wirklich diese Neugeburt in meinem Leben passiert ist, da hat sich was verändert. Das heißt nicht, ich war ohne Sünde, das meine ich nicht. Aber ich habe angefangen, die Sünde zu überwinden in meinem Leben. Probleme, die ich früher hatte, habe ich heute nicht mehr. Das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe. Ich spreche nicht als einer, der ohne Sünde ist, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe in meinem Leben viel überwunden, weil das hat mir Jesus versprochen. Und ich sage es immer, das alte Viorel ist gestorben, ein neuer Viorel ist geboren. Und das ist passiert in 2000 in Freiburg hier, wo ich gewohnt habe. Okay, wir haben eine göttliche Natur, sagt uns Petrus in 2. Petrus 1, 4, empfangen. Und ein neues Leben, und damit sind wir neuen Menschen, das ist wichtig. Nur dann können wir wirklich die Sünde überwinden. Und also ich möchte es nochmal ein bisschen illustrieren, dass ihr das mit dem alten Menschen und mit dem neuen Menschen versteht. Stellt euch vor, das Fleisch oder das alte Mensch, das war so wie ein Mensch, der in einem Haus drin wohnt und die Sünde und die Begierde des Fleisches und des Teufels und die Welt kommen, das sind so wie eine Bande von Räubern. Und diese alte Menschen, der war sozusagen der Feind in meinem Reihen. Der hat immer die Türen aufgemacht. Und die Welt, und die Sünde und der Teufel, die sind immer willkommen. Und die konnten was tun, was sie wollten in meinem Leben. Jetzt bin ich von neu geboren, jetzt ist ein neuer Mensch in meinem Herzen. Dieser Mensch ist jetzt nach der göttlichen Natur. Er will nicht mehr die Sünde tun, er ist nicht mehr der Feind in meinem Reihen. Er ist ein Kind Gottes und er möchte diese Tür, er will da nicht mehr öffnen. Er will die Tür meines Herzens nicht öffnen. Natürlich, am Anfang ist er noch schwach, er ist noch ein Kind, er muss lernen zu wachsen. Also das ist dieses christliche Wachstum. Ab und zu mal fällt er in die Sünde, ab und zu mal hält er nicht mehr die Tür auf. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Er will nicht mehr. Es ist ein neuer Mensch in meinem Herzen. Und er wacht über diese Tür. Und natürlich, hier geht es darum, dass dieser Mensch in Verbindung mit Jesus bleibt. Also dieser Mensch muss wachsen. Und wie kann er wachsen, wenn er in dieser Verbindung mit Jesus bleibt? Er muss sich ernähren, er muss geistlich wachsen. Und das, so müssen wir aufpassen auf diesen inneren Menschen. Okay. Und nur durch Gottes Geist in uns können wir in die Gerechtigkeit leben. Deswegen, dieser Mensch ist ja nicht allein. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber es ist gut, dass ich gehe. Weil nur so kann der Heilige Geist kommen. Und er, ich lasse euch nicht als Waisen hier. Er wird mit euch sein und er wird in euch sein. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Das ist eine Wirklichkeit, die wir gar nicht so oft begreifen, dass er hier ist mit uns. Er ist damals am Pfingsten gekommen, er ist nicht mehr entwichen, er ist hier. Er kann überall sein. Jesus konnte nur in Nazareth sein. Er konnte in einem Ort, in einem bestimmten Ort. Der Heilige Geist kann überall sein. Und er ist die Macht Gottes. Durch den Heiligen Geist wurde Jesus, er ist auferstanden. Durch den Heiligen Geist hat er so viele Wunder getan. Durch den Heiligen Geist können wir auch die Sünde überwinden. Aber es ist wichtig natürlich, ich habe nochmal eine Illustration und das ist auch wichtig. Es wird erzählt, dass in den Zeiten, wo es ein bisschen früher, also in den Zeiten, wo Marktplätze gab und Menschen kamen mit ihren Schafe und Schafe verkauft haben an diese Marktplätze und so und sie kamen mit Tiere und Rinder und so weiter. Es wird erzählt, dass ein Hirte auch mit seinen Schafe kam und nachdem er sein Geschäft und sein Zeug verkauft hat und seine Käse und seine Milch und so weiter, hat er zwei Hunde, ein schwarzer und ein weißer Hund. Und damals gab es auch in diesen Märkten so Wetten, man hat Wetten gemacht und es gab auch natürlich Entertainment, so wie es heute auch gibt, an diese Jahrmärkte. Und er hat seine Hunde kämpfen lassen. Er hat einen schwarzen und einen weißen Hund. Und immer er hat gewettet auf einem Hund oder die andere. Und natürlich die Gegner durften nur auf dem anderen wetten. Und so hat er immer gewonnen. Und jemand hat ihn beobachtet und gesagt, hey, wie machst du das? Immer der Hund, auf dem du wettest, der gewinnt. Hast du ihm so antrainiert und so? Und er sagt, nee, die waren ja ganz wild und die Hunde haben ja gekämpft fast bis zum Blut. Und er sagte, nee, das habe ich nicht gemacht. Aber in der Woche, wo ich will, dass der Schwarze gewinnt, dann füttere ich nur den Schwarzen und den Weißen lasse ich verhungern. Und die Woche, wo ich will, dass der Weiße gewinnt, dann füttere ich nur den Weißen und den Schwarzen lassen verhungern. Also das ist so, wir leben in diesem Fleisch. Die Bibel nennt das Fleisch. Der innere Menschen, das ist der, würden wir sagen, der weiße Hund, sagen wir so. Der äußere Menschen ist der schwarze, nur der äußere Menschen, das Fleisch in uns ist der schwarze Hund. Wisst ihr, wer gewinnen wird in uns? Diejenigen, denen wir füttern. Wenn ich mein Fleisch füttere, wenn ich mich so mit dem Dinge dieser Welt fühle, mit so alles Mögliche, dann wird natürlich der innere Mensch nicht die Tür halten können, weil er ist verhungert, er ist geistlich verhungert. Wenn ich mit Wort, mit Gebet, mit Gemeinschaft, wenn ich wirklich geistlich mich füttere, dann wird dieser innere Mensch stark sein. Er wird dann die Tür halten können, er wird überwinden. Und da sind wir berufen. Jesus sagte, er will, dass wir Überwinder werden. Und das werden wir noch sehen. Okay, dann die zweite Wahrheit ist, wie ich gesagt habe, Jesus will, dass wir die Sünde überwinden und dass wir auch andere helfen, aus der Sklaverei rauszukommen. Wie können wir die Sünde überwinden? Das ist wichtig, weil ich glaube, wir wollen das. Das ist ein Kampf in uns. Wir wurden ja auch gemacht, wenn wir wirklich diese göttliche Natur haben, wir wollen wirklich in Gerechtigkeit leben. Das alte Bund war so, ihr wisst das mit dem alten Bund, habe ich, glaube ich, das erste Mal, wo ich bei euch war, gepredigt über das alte und das neue Bund. In welchem Bund lebt die Gemeinde? Unter welchem Bund? Im neuen Bund, ja. Okay, im neuen Bund, das ist wichtig. In das alte Bund hieß das so, du sollst es nicht tun, du sollst es nicht töten, nicht stehlen, du sollst das und das nicht tun. Das neue Bund ist aber ein bisschen anders. Und das neue Bund, Jesus wird es tun für uns oder in uns. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Oft wird das Evangelium gepredigt so, wie ich muss tun. Natürlich, es ist ein Teil, das ich auch habe. Aber wir werden sehen und ich möchte es euch auch zeigen, dass Jesus tut es in uns. Wir haben auch einen Anteil, aber es ist nicht mehr, die Hauptaufgabe liegt nicht mehr auf mich, sondern auf Jesus. Er wird den guten Ding, das er angefangen hat in meinem Leben, er wird es auch zu Ende bringen. Und es gibt so viele Verse, wo es wirklich zeigt, wie Jesus es tun wird in meinem Leben. Und in Philipper 1,6 sagt die Bibel, und das habe ich kurz erwähnt, Gott hat sein Werk in uns angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. Er wirkt, und dann sagt er uns auch in Philipper 2,13, er wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Das Wollen und das Vollbringen. Habt ihr das erlebt in eurem Leben? Du willst es und du kannst es auch vollbringen. Die Frage ist, was uns davon hindert. Und das ist die Antwort. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr habt ja diese Ich-bin-Passagen von dem Johannes-Evangelium. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist so diesen Bild, das ist so eine ganz starke Illustration. Eine Rebe kann keine Trauben produzieren. Eine Rebe kann keine Frucht bringen. Also er wird es tun. Der Rebe kann sich auch nicht rühmen. Ha, ich habe es Frucht gebracht. Also wenn sie abgeschnitten, bringt sie nicht. Und der Rebe bringt, das kommt alles aus diesem Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was passiert? Was glaubt ihr, was der Teufel? Glaubt ihr, der Teufel kennt die Bibel? Ja, er kennt sie. Er kennt sie besser als wir. Er versteht sie nicht so, manche Sachen nicht, aber er kennt sie. Und er hat das studiert und er hat die Menschengeschichte gesehen. Er hat gesehen, wenn ich diesen Rebe davon bringe, unabhängig zu leben, dann wird sie nichts tun können. Sie wird ihr Ziel verfehlen. Das hat er von Anfang an versucht. Ihr braucht Gott nicht. Du brauchst Gott nicht. Du kannst selber tun. Und oft ist die Sünde gar nicht so schlimm. Also es kommt so verkleidet, dass es vielleicht als ein Engel des Lichts ist. Die Bibel sagt uns, wir überwinden nur, wenn wir in Jesus bleiben. Das habe ich euch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt das, in Jesus zu bleiben? Ich weiß nicht, ich habe euch, ich glaube zweimal habe ich hier erwähnt. Es gibt im Neuen Testament 300 Mal, über 300 Mal, diese in Jesus bleiben, Jesus in mir bleiben. Diese Einheit mit Christus ist im Neuen Testament über 300 Mal so richtig betont. In Jesus zu bleiben. Ich kann nichts, also dieses Leben kommt aus Jesus. Ich kann selber nicht, ich bin abhängig von Jesus. Er ist der Haupt, wir sind der Leib als Gemeinde. Wir können nicht, ohne den Leib können wir nicht überleben, können wir nicht leben. Und das ist so wichtig. Es ist wirklich diese feste Verbindung, die Rebe mit dem Weinstock hat. Es ist eine innige Beziehung, eine intime Beziehung, wo ich mein Leben mit Christus teile und wo sein Geist durch meine geistliche Ader fließt. Versteht ihr? Wenn der Geist nicht durch meine geistliche Ader fließt, wenn ich diese Beziehung zu Jesus nicht habe, dann kann ich nichts tun. Ich kann nicht die Sünde überwinden. Ich habe auch kein Leben in mir selber. Und Johannes 2,5 sagt uns, wer aber sein Wort hält, der ist wahrhaftig, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie erkenne ich, dass ich in Jesus bin, wenn ich mich an sein Wort halte? Versteht ihr? Und er sagte, sein Wort ist nicht schwer. Es ist nicht mehr diese, du musst. Ich muss wirklich, ich muss in ihm bleiben, ich muss in sein Wort bleiben. Ich muss wirklich in Jesus bleiben. Es ist diese Beziehung. Das ist das Wichtigste, was ich pflegen muss, die Beziehung zu Jesus. Ich muss mich auch nicht so konzentrieren, die Sünde zu überwinden. Weil wenn ich in Jesus bin, dann werde ich einen überwinden. Wenn ich in Jesus bin, dann kann ich Sünde überwinden. Versteht ihr? Dann habe ich Kraft. Aber der Teufel weiß das. Und er möchte wirklich, darum geht es, diese Beziehung zu zerstören, diese Beziehung zwischen mir und Gott zu zerstören. Weil dann weiß er, dann hat er mich. Dann bin ich verloren, weil ich habe kein Leben in mir selber, ich habe keine Kraft in mir selber, ich habe keine Weisheit, ich kann nichts tun aus mir selber, ich kann keine Frucht bringen, gar nichts. Jesus hat wirklich die Versuchung vom Satan immer mit dem Wort pariert. Er hat sich selber verteidigt, er kannte das Wort. Deswegen ist es auch diese Verbindung, die Beziehung zu Jesus ist sehr wichtig mit dem Wort Gottes. Jesus wird auch personifiziert als das Wort Gottes. Deswegen ist das Wort wichtig. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir wirklich Raum geben, dem Wort Gottes, im Gottesdienst. Aber nicht nur im Gottesdienst, zu Hause. Ich muss das Wort wissen und kennen, weil das Wort hat Kraft in sich selber. Er verändert mich von innen. Das Wort verändert mich, wenn ich das Wort kenne. Der verändert mich. Er lässt mich nicht. Die Bibel sagt, kein Wort, der aus dem Mund Gottes kommt, kommt zurück, ohne Frucht zu bringen. Wenn ich das Wort höre, wenn ich das Wort lese, wenn ich im Wort bin, dann verändert mich das Wort und dann bleibe ich in dieser Beziehung. Dann zeigt mir Gott, was die Gefahren, dann zeigt mir Gott, wo wirklich ich in Gefahr bin, diese Beziehung zu verlieren oder mich abzutrennen von Jesus. Wir überwinden auch durch die Erneuerung unseres Verstandes. Da sagt uns Römer 6, 11 und 12, 1. Es ist wichtig, in Römer 6, 1, vielleicht können wir das kurz lesen, 6, 11, sorry. Also auch hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber als die Zeit der Sklaverei in den USA war, wo die Abolition passiert ist, wo wirklich dieses Dekret gegeben wurde von Abraham Lincoln, es gibt keine Sklaverei und so weiter, dass viele Menschen in die Sklaverei noch gelebt haben. Also sie haben noch so gelebt, als wären sie noch Sklaven. Sie haben noch gedient, sie waren immer noch auf diesen Plantagen, sie haben so gearbeitet, als wären sie noch Sklaven. Obwohl sie frei waren, obwohl es wurde ja auch ganz klar gestellt, aber sie haben jahrelang noch danach noch gelebt als Sklaven. Und warum sage ich das? Viele Christen leben so, als wären sie noch Sklaven der Sünde. Vielleicht durch die Theologie, durch die Predigen, die du gehört hast, Jesus sagt, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wenn du ein neugeborener Christ bist, wenn du ein Gotteskind bist, du bist keine Sklaven. Du musst auch diesem Umdenken in dein Leben stattfinden. Du bist keine Sklave der Sünde mehr. Du schuldest der Sünde nicht mehr. Und dann, was wichtig ist, wir müssen auch unsere Glieder in Dienste der Gerechtigkeit stellen. Römer 6, 19 haben wir gelesen. Was heißt das? Ich muss mich heiligen, ich muss mich absondern. Meine Augen, meine Ohren, das sind die Glieder. Ne? Meine Hände, meine Füße, mein Magen, alle innere Organe, mein Gehirn, mein Geschlechtsorgane, mein Herz und so weiter. Bis jetzt waren sie in der Dienst der Sünde. Meine Augen, ich habe mir angeguckt, was ich wollte. Meine Ohren, ich habe mir angehört, was ich wollte. Mein Mund, ich habe gehört, was ich wollte. Mein Verstand, ich habe gedacht, was ich wollte. Mein Geschlecht sogar nicht. Ich habe getan, was ich wollte mit ihnen. Mein Magen, ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe getrunken, was ich wollte. Ich habe geraucht, was ich wollte. Versteht ihr? Jetzt muss ich sie wirklich in der Dienste der Gerechtigkeit tun. Ich kann das nicht mehr. Das hängt von mir ab. Jesus zeigt mir, was ich tun soll. Ich muss das Umdenken stattfinden. Das, was ich getan habe. Ich muss mich heiligen. Heiligen heißt sich absondern. Ich habe euch mal gesagt, das Wurzelwort aus Hebräisch heißt sich abtrennen. Ich muss mich abtrennen von diesen Dingen. Ich kann nicht mehr so leben und als Christ, weil die Sünde zerstört mich. Die Sünde ist das Virus, schlimmer als Krebs. Es zerstört mich, wenn ich noch weiter so lebe. Und dann, es gibt ja auch diese Prinzip in der Bibel, das Böse durch das Gute überwinden. Versteht ihr? Ich kann, wenn ich was Schlechtes in meinem Leben habe, ich muss es mit was Gutes kompensieren. Es gibt keine Neutralzone. Viele Christen denken, es gibt so eine Neutralzone wie die Schweiz. wo ich mich erholen muss, wo ich nichts tun muss und so weiter. Nein, der Teufel wirkt immer. Es gibt keine Neutralzone. Ich muss das Böse, was böse war, muss ich mit Gutes ersetzen. Nur so kann ich überwinden. Es gibt nicht, oh, jetzt lasse ich mich mal ausruhen. Natürlich, wir können uns ausruhen in Gottes Gegenwart und da haben wir Frieden und da haben wir von diesem Frieden gehört, was Gott uns geben will. Er kann uns wirklich Frieden geben und er kann uns stärken und so weiter. Aber wir können uns nicht irgendwie so auf diesem Kissen schlafen. Jetzt kann ich tun, was ich will. Okay, dann wachsam sein. Durch die Sünde will uns ständig umstricken, sagt uns Hebräer 11. Das heißt, Bibel lesen, das ist sehr wichtig. Also ich habe auch gestresst davor. Jesus hat sich immer gewehrt. Hinter mir, Satan, das steht geschrieben. Er wusste, was in der Bibel steht. Wenn die Versuchung kommt, wenn du die Bibel nicht kennst, wie willst du dich verteidigen? Das ist das Schwert, ne? Von den Waffenrüstung Gottes. Die Bibel wird als das Schwert personifiziert. Also man verteidigt sich und man kämpft auch. Nicht nur, man verteidigt sich nur, man kämpft auch mit dem Schwert. Wie will man kämpfen? Wie man sich verteidigen, wenn man das Wort nicht kennt? Hinter mir steht geschrieben, lass mich mein Handy holen und vielleicht finde ich gar nicht. Also das Wort muss Teil von mir sein. Ich muss es wissen, weil dann wird er auch Teil von mir, wenn ich mich damit identifiziere. Fasten ist wichtig. Ich habe gehört, ihr hattet eine Gebetswoche und das ist gut. Nehmt euch Zeit zu beten, nehmt euch Zeit zum Fasten, und weil so könnt ihr wirklich. Man sagt ja auch zu essen nein, aber man lernt auch damit Disziplin, zu Sünde nein zu sagen. Versteht ihr? Essen ist so etwas Notwendiges für unser Leben. Wenn wir nein sagen zum Essen, lernen wir unserem Leib, wir züchtigen unserem Leib, wir sagen nein. Und dann kann ich ihm auch, dann trainiere ich mich auch so, nein zu Sünde zu sagen. Meditation, das Wort Gottes wirklich verinnerlichen. Viele wollen das Wort Gottes lesen einmal durch Jahr und das ist gut. Aber ich sage oft, und das Wort Gottes muss nicht ich durch das Wort, sondern das Wort Gottes muss durch mich gehen. Er muss mich durchdringen. So ist vielleicht auch nicht so wichtig, wie viel ich lese. Es ist viel, dass ich mich identifiziere, dass ich verstehe, dass ich auch anwende in meinem Leben. Petrus sagte, sei nüchtern und wach, denn eure Widersacher, den Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Dann widersteht ihm fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Brüderschaft in der Welt ist. Also dass eure Brüder auch durch solche Leiden gehen. Der Teufel brüllt wie ein Löwe und geht um uns herum und er möchte uns von Jesus trennen. Er möchte wirklich uns zerstören. Ich habe euch gesagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu töten, um zu verderben. Jesus sagte uns in Johannes 10,10, ich aber bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. Aber Jesus kann uns dieses Leben nicht geben, wenn wir nicht in ihm bleiben. Es gibt einen Teil, den wir tun müssen. Es ist nicht wie mit dem alten Bund, dass wir alles tun müssen, diese 618 Gesetze, die es gab, zu halten. Nein, wir müssen das nicht. Es ist nur einen. Gott zu leben, Nächsten zu leben. Steht hier, es ist nicht so schwer. Ja. Es ist eigentlich nur ein Gesetz, aber zusammengefasst. Okay, dann wichtig auch, die Leiber züchtigen, das haben wir schon mal gesagt. Paulus sagte, ich züchtige mein Leib, dass ich nicht, nachdem ich andere gepredigt habe, ich selber verworfen werde. Es ist für uns sehr wichtig, auch für mich. Ich stehe hier nicht als einer, der keine Probleme hat. Ich kämpfe auch. Ich bin in einem Kampf. Ich bin in einem Kampf gegen die Sünde. Aber Luther sagte ganz klar, wenn du nicht dich in einem Kampf befindest mit der Sünde, dann musst du dich fragen, ob du wirklich Christ bist. Es ist so. Ich habe einen Kampf. Ich habe Kämpfe in meinem Leben. Also ich habe immer wieder zu kämpfen. Und das ist das, wo ich selber auch mich züchtigen muss. Ich muss auch Disziplin, wie ich gesagt, für die Augen, Disziplin für die Ohren. Also Hiob sagte, ich schließe einen Bund mit meinen Augen, dass ich nicht meine Augen auf eine Jungfrau wende. Oder der Psalmist sagt, ich gehe nicht in dem Rat der Gottlosen, ich weile nicht in dem Rat der Gottlosen. Paulus sagte, ich bringe meine Gedanken unter den Gehorsam Christi. Und er sagte uns auch, dass mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Da muss ich wirklich diesen Leib auch heiligen. Ich darf mit diesem Leib alles tun. Da gibt es noch ein radikales Prinzip. Wie können wir überwinden? Jesus sagte ganz klar in der Bergpredigt, die Bergpredigt ist wirklich so zentral und so wichtig für uns als Christen. Wenn dich eine Sache, oder wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, er sagt es, reiß es ab, reiß es aus. Oder wenn dich deine Hände zur Sünde verführen, oder deine rechte Hand, und er sagt rechte Hand, rechte Auge und so weiter, dann hau es ab. Es gibt dieses radikales Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das euch überlegt habt, wie ist das? Wie viele von uns müssten heute ohne Augen und ohne Hände dastehen? Ne? Ja, aber das meinte Jesus nicht so. Er meinte nicht, wir sollen das tun. Es gab Menschen, die das getan haben, die gedacht, die haben wirklich das Wort wörtlich genommen. Was meinte Jesus hier? Versteht ihr, meine rechte Hand ist sehr wichtig. Also mit dem mache ich, bin ja Rechtshänder. Auge natürlich so wichtig. So zwei wichtige Sachen in meinem Körper, zwei wichtige Sachen in meinem Leben. Jesus sagte, wenn diese wichtigen Sachen in deinem Leben dich zur Sünde verführen, dann trenn dich davon. Es ist mein Auge, meine Hand ist ja nicht sündhaft an sich. Mein Auge ist ja nicht sündhaft an sich. Aber wenn er mich zur Sünde verführt, wenn die Hand mich zur Sünde verführt, dann muss ich mich davon trennen. Versteht ihr? Das ist ein wichtiges Prinzip, weil oft werden für die Christen die Sachen, die wirklich sündhaft sind, die müssen wir uns davon trennen. Jesus geht noch weiter und sagt, nein, vielleicht Sachen, die an sich selber nicht Sünde sind, wie zum Beispiel deine Arbeit. Weißt, wenn das wirklich dich zur Sünde verführt. Manche sagen, ja, nicht meine Arbeit. Aber vielleicht kann er dich zur Sünde verführen. Oder eine Person in deinem Leben. Es verführt dich zur Sünde. Dann trenn dich davon. Oder eine Beziehung, andere Beziehung. Oder weil dein geistlicher Dienst. Es gibt Menschen, die wirklich in der Sünde auch durch sowas verführt sind. Weißt du, was ich? Sport an sich ist nicht sündhaft. Aber kann er dich zur Sünde verführen. Fernsehen, Internet, mein Smartphone, mein Geld, meine Besitztümer. Das sind Sachen, die an sich selber nicht sündhaft sind. Aber sie können mich zur Sünde verführen. Ich bin nicht der Heilige Geist. Also der Heilige Geist ist jetzt mitten unter uns. Und er kann euch wirklich zeigen. Und ihr wisst vielleicht, wo ihr Probleme habt. Sachen vielleicht, die an sich selber nicht Sünde sind oder die nicht sündhaft sind. Aber wenn diese Sachen euch zur Sünde verführen, ihr müsst euch davon trennen. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich hatte einen Traum und in diesem Traum hab ich geträumt, dass ich so kleine Nägel hatte in meinem großen Zeh und dass ich damit gelaufen bin. Und dann morgens, als ich aufgestanden bin, hat mir Gott auch wirklich gezeigt, was es war. Ich wusste, dass es auf Smartphone Apps waren, wie Facebook und YouTube und so weiter, dass sie wie kleine Nägel in meinem Zeh waren, die mich gehindert haben, wirklich in meinem Lauf. Und dann habe ich sie gelöscht. Und das ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, und dann habe ich sie wieder mal aufgeladen, da habe ich sie wieder gelöscht. Also Sachen, wo ich merke, okay, das ist nicht gut für mich, die hindern mich. Die sind an sich selber vielleicht nicht schlecht, aber für mich sind sie ein Problem. Ich möchte hier kein Prinzip daraus machen. Es war mein Traum. Aber Gott hat mir so gezeigt, was für mich ein Problem war. Zum Beispiel, ich habe auch einen anderen Kampf zum Beispiel mit Filmen in meinem Leben. Ich muss aufpassen. Ich mag Geschichten, ich mag Abenteuer, aber das kann mich zur Sünde verführen. Und deswegen muss ich wirklich da aufpassen. Ich muss mich richtig abgrenzen. Und das ist einfach nur ein Beispiel. Bei euch kann was anderes sein. Ihr müsst wirklich auch diese radikalen Prinzipien, ihr müsst euch manchmal trennen. Ich war in Zeit, wo ich ein Jahr lang keinen Film angeguckt habe. Ich hatte auch kein Fernsehen. Ich habe mich auch mit Internet, ich habe immer wieder versucht, wo ich gemerkt habe, es ist nicht gut für mich, habe ich mich davon abgetrennt. Warum? Warum soll ich in der Höhle landen und irgendwie mit Auge und Hand? Oder ich will lieber in dem Himmel ohne ein Auge und ohne eine Hand, sagte Jesus. Versteht ihr? Okay, dann gehen wir weiter. Aufpassen, weil die Sünde sich schnell vermehrt. David und Bathsheba möchte ich euch diesem Beispiel geben. Die Bibel fängt so an mit dieser Geschichte, in der Zeit, wo die Könige zum Krieg gezogen sind. Da war David auf seinem Palast spazieren. Er sollte in den Krieg ziehen. Er war nicht, wo er sein sollte. Das müssen wir aufpassen, das ist ein richtiges Prinzip. Manchmal, vielleicht sind wir an falschen Platz, falsche Zeit, falscher Ort. Und das war David. Und er sollte woanders sein. Und so fängt das an. Und dann hat er Bathsheba gesehen, hat mit ihr gesündigt, aber es hat nicht aufgehört. Er hat ihren Mann umgebracht, er hat gelogen, er hat Sachen getan. Also er hat wirklich, die Sünde hat sich wirklich vermehrt. Es ist nicht nur zu dieser Sünde geblieben. bis wirklich Gott kam durch Nathan und ihn mit der Sünde konfrontiert hat. Die Sünde vermehrt sich. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir Sünde lassen in unserem Leben, das bleibt nicht allein, es vermehrt sich. Okay, dann eine andere Sache. Ich vergleiche oft, ich sage es auch oft, die Sünde ist auch ansteckend. Sag mir, mit wem du zusammen bist, und ich sage dir auch, was deine Eigenschaften sind. Paulus sagte, die schlechten Freundschaften können euren Charakter und eure guten Eigenschaften irgendwie zerstören. Die Sünde ist ansteckend. Der Unzüchtige in Korinth sagte Paulus, er sollte ihm von der Gemeinde, er soll raus, also er wurde in der Gemeinde, er sollte auch mit solchen Menschen auch nicht essen. Paulus war so bedacht, wenn jemand sich gläubig genannt hat, aber in der Sünde gelebt hat, er sagte, ihr sollt auch mit diesen Menschen nicht essen. Warum? Er wusste, dass ein wenig Sauerteig durchsäuert das ganze Teig. Ein wenig Sauerteig, das sagte er ganz klar. Also wenn ich mit Menschen zusammen bin, die wirklich so keine Prinzipien haben, solche Freunde haben, dann, und oft sich als Christen nennen, ich meine, die sich Christen nennen, weil wir sollen auch in der Welt ein Licht sein, wir wollen auch Beziehungen haben mit den Menschen, die in der Welt sind, ich meine das nicht so, also ich muss aber das abgrenzen. Aber wenn ich Menschen habe, die wirklich sich als Christen nennen und die so leben, sie können auch einen schlechten Einfluss auf mich haben. Sünde, deswegen wird die Sünde auch oft mit Lepra verglichen. Ihr kennt noch diese Krankheit Lepra, oder? Genau. Lepra ist eine Hautkrankheit und sie ist ansteckend. Deswegen es ist ansteckend. Diese Lepra-Kranken, die leben einfach abgeschnitten, haben auch damals gelebt in Zeiten Jesus. Aber das ist interessant, warum wird die Sünde oft mit Lepra verglichen? Weil das fängt an und du fühlst nicht mehr. Du verlierst dein Sinn. Du fühlst nicht mehr, du fühlst keinen Schmerz mehr. Und oft, wenn du Sünde in deinem Leben hast, es ist ansteckend, aber du wirst insensibel. Wenn du Sünde in deinem Leben lässt und in der Sünde weilst, du wirst dann insensibel für die Sünde. Und dann bei einer Leprakrank fallen halt Teile, Finger, Füße und so, es fällt alles ab und sie fühlen nicht mal. Und so passiert auch mit der Sünde. Es zerstört uns. Es zerstört uns langsam. Ich sage nicht, dass man diese Beziehung mit Jesus so schnell abtrennt. Aber langsam, langsam. Der Teufel lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit. Okay, die Sünde müssen wir bekennen und in Vergebung empfangen. Wenn wir Sünde haben in unserem Leben, wir dürfen, also jeder, wer hat hier keine Sünde? Oder wer kann sagen, ich lebe jetzt ohne Sünde? Niemand, ne? Niemand, ich kann nicht sagen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wer sagt, dass es nicht, keine Sünde hat, ist ein Lügner. Aber er sagt auch in demselben Kontext, wir müssen unsere Sünden bekennen. Weil Gott ist gerecht, er ist gut und gerecht und er vergibt unsere Sünde und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Immer wieder muss ich zu Jesus kommen, jeden Tag. Ich muss mir wirklich, viele Menschen denken nicht, dass sie sich so ich muss mich abchecken, so zum Arzt gehen oder so. Ja, ich lass mal, irgendwann mal. Also bei mir so, mit 40 musste ich das machen, jetzt mit 45, man muss oft machen. Aber als Christ sein, dürfen wir nicht jahrelang warten, um uns wirklich abzuchecken. Wir können das jeden Tag machen. Also ein Tagesrevue, was habe ich heute gemacht? Oh Jesus, ich habe was getan, vergib mir. Es gibt oft Sünde, die wir nicht mal wissen, dass wir getan haben. Ich sage auch immer, vielleicht habe ich irgendwas, wie ich gedacht habe, meine Motivation. Es gibt natürlich auch manchmal richtig, wo ich gefangen bin in der Sünde. Aber Jesus vergibt uns. Wir dürfen wissen, Jesus vergibt uns und Gott vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und deswegen sollen wir jeden Tag zu ihm kommen, sonst führt das zu Verblendung. Die 1. Johannes 2,11 spricht von Verblendung. Ich werde blind, geistig blind. Ich sehe nicht mehr die Sünde. Dann zum Verstocken des Herzens, sagt mir Hebräer 3,13. Ich kriege so ein verstocktes Herz. Dann fühle ich nicht mehr. Ich bin so insensibel. Und dann habe ich gesehen, dann fange ich an, ich spüre gar nicht mehr, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Und dann, nach diesem Herz aus Stein, folgt auch der geistliche Tod. In Römer 6,23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Versteht ihr? Ich sterbe nicht gleich. Adam ist auch nicht gleich gestorben. Aber was hat die Sünde in das Leben von Adam getan? Es kann auch in mein Leben tun. Ich kann geistlich sterben. Viele denken, einmal gerettet, immer gerettet. Nein, nein, die Sünde kann mich wieder töten. Er kann die innere Menschen wieder töten. Ich kann sterben. Warum? Adam konnte sterben. Warum ist das so schlimm? Ja, weil viele denken, oh ja, das ist nicht so schlimm. Ne? Es kann mich umbringen. Und deswegen ist das so schlimm. Und deswegen sollen wir auch nicht mit der Sünde so spielen. Ah ja, ein bisschen Sünde und so weiter. Mit Krebs spielen wir auch nicht. Ah, ich habe ein bisschen Krebs hier. Oder? Habt ihr ein bisschen Krebs? Ich meine, wir wissen es auch nicht, aber wenn ich weiß, ich habe ein bisschen Krebs, oh, dann gehe ich schnell. Umso kleiner, umso schneller gehe ich, um mich zu behandeln. Warum machen wir mit der Sünde nicht so? Ah ja, ein bisschen Sünde. Versteht ihr? Wenn wir die Sünde auch so ernsthaft sehen würden, wie es ist, dann würden wir es auch reagieren, gleich reagieren und nicht warten, bis es irgendwie sich anhäuft und schlimm wird. Dann können wir wie Jesus sagen, sehe, die Herrscher dieser Welt kommt, aber er hat gar nichts in mir. Denn Jesus war keine Sünde. Wir müssen, also Jesus will, dass wir wie er werden. Und er will, dass wir wirklich bewusst nicht in der Sünde leben. Unbewusst können wir vielleicht sein, dass wir in der Sünde fallen, aber dass wir nicht ein Leben in der Sünde leben, das will Jesus. Er hatte keine Sünde. Ich werde auch das erreichen, wenn ich ihn sehe und wie er werde, wenn ich so verwandelt werde, werde ich dieses Status erreichen, dass auch in mir keine Sünde sein wird. Aber bis dahin will Jesus, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Und das will er für mich und das will er für uns allen. Versteht ihr, Leben in der Sünde heißt wirklich, eine Tür für den Teufel in meinem Leben zu haben. Mein Leben ist wie ein Haus. Wenn ich in der Sünde lebe, dann habe ich eine Tür in diesem Haus offen für den Teufel. Da kann der Teufel reinkommen. Ich weiß nicht, dass ich besessen bin oder so weiter. Nein. Aber da kann der Teufel reinkommen. Und er kann mich zerstören. Vielleicht in diesem Raum. Aber ich hab euch gesagt, der Sünde vermehrt sich. Dann macht er eine andere Tür auf in meinem Leben. Versteht ihr? Und dann macht er eine andere Tür und andere Tür und räubt mich und verderbt mich und tötet mich. Versteht ihr? Wenn wir die Sünde bekennen und es verlassen, schließen wir diese Tür. Also zu Hause, wer von euch lässt die Tür auf nachts? Manchmal, okay, ist nicht gut. Machen Sie es zu. Ja, okay, aber normalerweise lassen wir es nicht auf. Warum? Warum nicht? Warum lassen wir nicht auf? Licht an, kommt rein. So passiert das, wenn wir die Tür auflassen. Dann der Feind kommt wirklich und zerstört. Und dann nur so können wir auch andere helfen, wenn wir selber frei sind, dann können wir auch andere helfen, aus dieser Sklaverei frei zu sein. Das ist das größte Missionbefehl. Geht hin in aller Welt. Macht die Menschen zum Junge. Was heißt Junge, Jesus zu sein? Herr, Menschen, die in Jesus leben. Das sind die Junge Jesus. Menschen, die mit Jesus eine Beziehung haben. Menschen, die wie Jesus werden, die diesen Ziel erreichen wollen. Menschen, der Überwinder sind. Nur ein freier Mensch kann einen Sklaven befreien, oder? Nur ein Sehender kann einen Blinden führen und so weiter. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte so ein paar Fragen in dem Raum stellen. Ich weiß nicht, wo du dich befindest. Ich weiß nicht, wo ihr euch befindet. Ich kenn euch so wenig. Aber wenn du mit dem Ketten der Sünden gebunden bist, du musst wissen, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Als er diese Predigt in Nazareth, also von Jesaja, er sagt, einer der Merkmale seines Dienstes, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Das war einer der Merkmale seines Dienstes. Und Jesus kann dich befreien aus diesen Sünden. Er hat alles bezahlt. Er hat deine Schuld am Kreuz mit sich genommen. Du kannst diesen Geschenken Gebrauch nehmen. Und du darfst es nehmen. Durch Buße, durch Glauben. Buße heißt umkehren, umdenken. Du kannst wirklich und sagst, Jesus, ich möchte diesen Geschenk. Das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Es gibt kein größeres Geschenk. Das ist der Geschenk, das ultimative Geschenk. Und dann Christus, der keine Sünde kannte, ist wie gesagt zur Sünde geworden. Und damit wir gerettet und befreit sind. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist und dir nicht bewusst warst, dass du der Sünde nicht mehr schuldest und dich immer noch wie ein Sklave verhältst, dann die gute Botschaft, die gute Nachricht heute ist, du bist frei. Du schuldest die Sünde nicht mehr. Du schuldest nicht mehr. Du bist mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Du bist tot für die Sünde. Dann, wenn Gott hat dir Jesus und seinen Heiligen Geist zur Verfügung gestellt. Das ist wichtig, wirklich, wenn du ein Kind Gottes bist, um zu überwinden. Jesus sagte, in ihm sind wir mehr als Überwinder. Nicht nur Überwinder, mehr als Überwinder. Wer überwindet, wird Jesus, mit Jesus regieren. Wer nicht überwindet, wird denselben Schicksal erleiden wie der Satan und seine Dämonen. Wer überwindet, wird mit Jesus regieren. Und in Offenbarung haben wir diese sieben Versprechungen, die den Überwinder gegeben sind. Ihr könnt sie lesen, die sind Offenbarung 2 und 3. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich möchte überwinden. Was ist mit dir? Was ist mit euch? Möchtet ihr überwinden? Wollt ihr, dass die Sünde euch zerstört oder wollt ihr, dass die Sünde keine Macht über euer Leben hat? Lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach im Gebet schließen und wenn der Heilige Geist zu euch gesprochen hat, ihr dürft frei sein und euch öffnen zu Gott und sagen, Herr, ich möchte ein Überwinder sein. Ich möchte nicht, dass die Sünde Macht hat über mein Leben. Ich möchte wirklich in dieser Freiheit leben. Du bist gekommen, dass ich frei bin. Du bist gekommen, dass ich dieses Leben habe als Überwinder, dass ich überwinde, dass ich mit dir das Universum regiere, weil mit dir bin, immer. Oh Vater, ich danke dir für diese Gemeinde und ich bitte dich, lass uns wirklich von dir lernen, Jesus, und in dieser Einheit mit dir bleiben. So wichtig ist diese Einheit. Und der Teufel natürlich möchte uns dazu bringen, dass wir irgendwie in dieser Beziehung, dass wir uns abtrennen von dir. Dass wir wirklich in Unabhängigkeit leben und dann durch diese Ketten der Sünde möchte uns irgendwie festhalten. Ich bitte dich, hilf du dieser Gemeinde, Jesus, hilf du mir in meinem Leben, meinem Haus und diese Gemeinde hier und unsere Familien, wirklich, dass wir nicht in der Sünde leben, weil wir deine Kinder sind, wir sind frei gekauft. Du hast uns zurückgekauft von dem Teufel. Wir schulden ihm nicht mehr. Wir sind frei und wir dürfen auch in dieser Freiheit leben. Wir dürfen in dir leben, weil du hast gesagt, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich bitte dich, wenn hier Menschen sind, die noch nicht frei sind, hilf denen frei zu werden, zu dir zu kommen, dieses Geschenk in Gebrauch zu nehmen, wirklich dich anzunehmen, Jesus. Weil du gibst denen dieses Leben, du gibst denen das neue Leben, wer dich aufnimmt. Der wird dann zum Kind Gottes. Und für die Geschwister hier, für die dich aufgenommen haben, hilf diesen Geschwistern, so zu leben, in dieser Freiheit, dass die Sünde keine Macht hat über sie, dass die Sünde nicht zerstört und dass sie wachsen in dem inneren Menschen und dass sie nach deinem Ebenbild sich verwandeln und dass sie wie du werden, Jesus. Das ist auch mein Gebet, das ist unser allem Gebet. Wir wollen wie du es bist werden. Wir wollen wirklich so wachsen und frei von der Sünde leben und nicht, wir schulden der Sünde nicht mehr. Wir wollen überwinden und das bete ich und das, ich spreche wirklich über diese Gemeinde, dass wirklich diese Worte Macht haben und Kraft haben in ihrem Leben, dass sie auch im Alltag, wenn sie nächste Woche gehen, dass sie wirklich sich dessen bewusst sind, dass wir sind alle berufen, als Überwinder zu leben. Segne bitte diese Gemeinde, segne die Leiterschaft, segne alle, die Kinder und alle diese Gemeinde, Vater. Und lass diese Gemeinde wachsen, lass die wachsen in der Erkenntnis, lass sie wachsen in dem inneren Menschen und dass sie mehr und mehr wie du, wie dich werden, Jesus. Danke, Jesus.